Unser heutiger Gast, Manuel Scheidegger, ist Philosoph, Autor und Gründer des Netzwerks Argumented Reality, das Organisationen im Kulturwandel unterstützt. In seinem aktuellen Buch Die Zukunft der Intelligenz, warum wir dümmer klüger werden, wagt er eine philosophische Gegenposition zur KI-Euphorie und zum Perfektionswahn unserer krisenhaften Gegenwart. In der heutigen Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, wollen wir darum von ihm erfahren, warum wir für eine bessere Zukunft vielleicht mehr Dummheit wagen sollten und ob uns auch die Kunst dabei helfen kann. Mein Name ist Thorsten Frehme.
Und mein Name ist Alexander Dudkin.
Schön, dass Sie uns heute zuhören und schön, Manuel, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Hallo.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehmer und Friedrich von Borries.
Ja, ich bin gespannt und zum Einstieg und zur Auflockerung immer die gleiche Frage: Wie bist du zur Kunst gekommen? Was hast du mit Kunst zu tun? Und in deinem Fall natürlich auch Philosophie.
Beides hat mich eigentlich relativ früh zu begleiten begonnen. Ich habe ganz früh am Theater gearbeitet in Basel, war ein junger Regieassistent, habe das dann auch sehr geliebt, das Theater, habe das studiert, also szenische Künste studiert in Hildesheim, aber immer auch schon Interesse gehabt für die Philosophie. Also ich habe auch früh in Basel noch sehr klassisch Philosophie studiert, fand das dann immer im Vergleich zum Theater nicht so ganz die Welt, in der ich mich bewegen wollte, weil das Theater einfach sehr viel energetischer war und sehr viel mehr los war, und bin eben deswegen dem Theater erstmal gefolgt, habe inszeniert und bis heute eigentlich arbeite ich immer wieder auch in Theaterstücken partiell mit als Dramaturg oder auch mit Schauspielerinnen zusammen, und bin dann nach Berlin, habe in Berlin Philosophie studiert und mich dem dann hauptsächlich als Studium gewidmet. Genau. Das Theater begleitet mich als Idee immer weiter, ne? Also auch mit meiner Arbeit, die ich heute mache, bin ja viel als Speaker auf Bühnen unterwegs und versuche auch Philosophie anders zu vermitteln. Und da hat das Theater spielt eine große Rolle.
Wie kam dieser Anspruch vielleicht in Richtung Philosophie dann irgendwie später nochmal zu gehen? War das, weil das Theater dir zu performativ war, oder weil du, also was war, gab es da überhaupt eine Spannung zwischen quasi Theater oder szenisch und philosophisch?
Ja, es gab auch eine unaufgelöste Spannung, ne? Also so die ich auch, also die mich einfach weiter so umtreibt. Für mich sind es zwei Weisen, mit der Welt umzugehen, die ganz viel gemeinsam haben, aber total unterschiedlich sind. Es gibt auch diesen alten Wortstamm, ne? Also man sagt, die Theorie auf der einen Seite und das Theater, die haben die gleiche Wurzel. Es geht darum, die Welt anzuschauen. Die Philosophie macht es durch Begriffe, ne, indem wir fragen, warum und wie verstehst du das? Kann man das anders verstehen? Und das Theater, wie du sagst, ist performativ. Es zeigt eine Situation, es schmeißt dich rein in etwas, was dir total fremd ist. Und von dieser Situation aus kannst du dann über dich selbst, über andere nachdenken, aber eben nicht nur begrifflich. Und das hat mich immer total fasziniert. Das ist für mich auch ein Grundverständnis von Kunst, ne, was Kunst kann, sozusagen.
Und ist das das, was dich angetrieben hat, das nicht mehr nur im Kunstkontext zu machen, sondern auch rauszugehen und sich an Organisationen zu wenden? Und wie reagieren die auf Philosophie?
Ja, wobei ich dazu auch ein bisschen kontingent gekommen bin, ne? Ich hatte immer mit dem Theater auch die Schwierigkeit, dass es dann doch immer ein relativ geschlossener Kreis bleibt, was seine Stärke hat, ne? Also es hat auch was total Schönes, was total Wertvolles. Aber es ist halt eben auch ein Preaching to the Saved oft. Und in der Philosophie ist es mir schon ein Riesenanliegen zu sagen, hey, wir müssen das gemeinsam machen. Wir machen das ohnehin alle die ganze Zeit. Also philosophieren für mich heißt es, wir stellen Fragen, ne? Wir entwickeln Perspektiven. Und insofern ist jeder und jeder Mensch da draußen eine Philosophin. Und es ist an uns dann, die akademische Philosophie auch zu zeigen als ein Werkzeug und das vermitteln zu können. Das macht mir auf jeden Fall auch großen Spaß, das zu tun. Und ich habe an der Promotion länger gearbeitet und war da eigentlich relativ unglücklich und habe irgendwann, hat ein Kumpel von mir tatsächlich gesagt, hey, ich habe einen Coworking Space, ich will ein cooles Format machen, und ich wollte immer schon Philosophie auf der Bühne präsentieren, irgendwie anders präsentieren mit Musik, mit Schauspielerinnen, habe das gemacht und da dann gemerkt, das sind auch Organisationen, die Interesse haben an sowas. Und so bin ich dann dazu gekommen, als Philosoph quasi auch Workshops zu geben oder so ein Denkevent, einen Denkraum für irgendwelche Organisationen auch aufzumachen.
Vielleicht bevor wir zu deinen aktuellen Themen kommen, aber es würde mich jetzt schon nochmal interessieren, quasi in dem Moment, wo du diese quasi Organisationen oder diese eben anderen Organisationen, andere kleinere Gesellschaftsformen entdeckt hast, wie kann ich mir diese Formate vorstellen? Vielleicht kannst du auch mal ein Beispiel geben für ein paar der Formate, ich sage jetzt Format, vielleicht ist es auch der falsche Begriff, die du dann ja da für dich initial erstmal vielleicht gespürt hast, entdeckt hast, was bestimmt auch eine ganze Weile lang weiterentwickelt hast. Also welche Formate waren es und wie hast du die dann entwickelt? Und war das vielleicht auch eher ein Prozess, bis du dann gesagt hast, okay, das ist jetzt ein fertiges, sag mal, Philosophieprodukt in Anführungszeichen, wahrscheinlich auch das falsche Wort.
Ja, das ist bei der Philosophie ja tatsächlich eine große Frage. Wie können wir das, also man käme nie dahin, das skalieren zu können. Ne? Philosophie ist immer ein Ereignis, ne? Also auch was Performatives. Es braucht ein Gespräch, es braucht Leute, die da sind. Ja, mein Format, was ich ursprünglich gemacht habe, hieß, oder auch mein Netzwerk, heißt ja Augmented Reality. Und da war immer die Idee zu sagen, die beste Augmentation der Reality, ne? Also diese Brillen, die wir vielleicht kennen, ne? Digitales Enhancement, wo man dann Sachen sieht in der Welt, die es so nicht gibt, die virtuell dazukommen. Die beste Technologie, um das zu machen, ist eigentlich unser Denken. Wir können uns so viel vorstellen und wir können uns wechselseitig extrem inspirieren, indem wir eben auch dann Themen nehmen, zum Beispiel das Arbeiten. Ne? Was heißt Arbeiten? Was zählen wir als Arbeit? Was heißt gutes Arbeiten und so weiter? Und ich habe immer versucht, die Philosophie eben dann nicht nur als ein langes Gespräch, ein komplexes Gespräch zu vermitteln, sondern mit Bildern zu arbeiten, zu sagen, hey, hier ist jetzt eine Szene zum Beispiel von zwei Schauspielerinnen vorgetragen und da geht es um was uns was zeigt über Arbeit und dann wird vielleicht eine Frage eingeblendet, ja, und wo man sich positionieren muss. Dieses interaktive Moment ist mir super wichtig. Ich finde, Philosophie ist eben nichts, wo es darum geht, dass ich hier oben auf der Kanzel so eine Predigt halte. Es hat für mich viel mehr mit DJ, also ich finde die Analogie für mich persönlich ist eher so DJing. Ne? Ich bringe Ideen mit, ich muss die auflegen. Es geht nicht darum, dass ich dann Spaß habe und tanze, sondern dass wir gemeinsam, dass der ganze Raum ins Tanzen kommt, in Bewegung kommt. Und insofern möchte ich auch keine Antworten liefern, ne? Sondern ich glaube, ein solcher Abend und ein solches Format funktioniert dann gut, wenn Leute rausgehen und sagen, ich habe ein paar neue Perspektiven. Einige sind total doof, die brauche ich gar nicht. Aber andere nehme ich vielleicht am nächsten Tag mit. So, das ist quasi die Klammer, die all meine Formate begleitet. So.
Das ist vielleicht der Zeitpunkt, um ein bisschen einzusteigen ins Denken, gemeinsam ins Denken und ins in deine Gedankenwelt einzusteigen. Und eingeladen haben wir dich, weil gerade ein Buch oder dem nächsten Buch erscheint, Die Zukunft der Intelligenz. Das lässt erstmal aufhorchen, weil Intelligenz natürlich auf unterschiedlichste Arten und Weisen in aller Munde ist und es trägt dann den Untertitel, warum wir dümmer klüger werden, was ja erstmal so auf die Zeit gespiegelt nach kleiner Provokation klingt. Worum geht's in dem Buch? Was hat dich angetrieben, über die Intelligenz ein Buch zu schreiben?
Ich hatte den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, in der wir wahnsinnig viel über Intelligenz sprechen, über die Zukunft der Intelligenz jetzt namentlich im Sinne von KI, wie geht es weiter, wird die KI den Menschen überholen, was bedeutet das für den Menschen, aber jenseits der KI auch. Wir wünschen uns, dass Kinder intelligent sind, dass sie gebildet sind, dass wir sprechen viel über Hochbegabung. Also ich hatte so ein Gefühl, dass ich mich zunehmend in einem Intelligenzdiskurs, in einer Intelligenzgesellschaft bewege und habe mich gefragt, warum stimmt das für mich nicht? Also was fehlt mir daran? Und bin darauf gekommen, dass diese Intelligenz heute so eine Form von Vergrößerung, Perfektionierung, auch Besitz geworden ist, Status geworden ist und wir uns ganz wenig darüber unterhalten, dass wir eigentlich immer auch beschränkt sind, dass wir eben nicht alles wissen und nicht alles können. Und das, glaube ich, aus philosophischer Perspektive ist eine ganz wichtige Dimension unseres menschlichen Seins, dass die Intelligenz erstmal eine beschränkte ist. Und ich finde, wenn wir das wissen, dann hat das eine paradoxe Folge. Wenn ich weiß, dass ich beschränkt bin, dass ich Unsicherheit zulassen kann, dann öffne ich mich. Dann öffne ich mich plötzlich für andere Gedanken, für andere Menschen. Dann weiß ich, dass die mir helfen und das Denken letztlich nichts ist, was im einzelnen Gehirn oder irgendwie im Computer stattfindet, sondern dann, wenn wir miteinander, Susan Sontag hat mal gesagt, menschlich umgehen. Das heißt, empathisch sind, sozial sind. Und das fand ich sehr faszinierend und war der Anlass zu sagen, wir brauchen wieder eine Erinnerung an die Beschränktheit. Wir brauchen diese alte Idee von Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß, dass ich nicht alles weiß. Die müssen wir wieder an die Tagesordnung oder ans Tageslicht bringen, gerade jetzt, wo wir so viel über KI sprechen.
Kannst du kurz einordnen, was du unter Intelligenz verstehst? Ich weiß, man könnte lange darüber diskutieren, aber es ist vielleicht ganz hilfreich, gerade im Diskurs, in dem wir so sind. Wir sprechen von künstlicher Intelligenz. Ist es dann überhaupt Intelligenz? Es wird ja viel darüber geredet, ob das vielleicht auch der falsche Begriff ist, aber es hilft vielleicht, Klarheit, eine kurze Klarheit zu haben, worüber wir sprechen, wenn du an Intelligenz denkst.
Ja, Intelligenz ist für mich eine ganz elementare Frage nach dem, was uns als Menschen ausmacht. Es gibt diese ganz alte Definition, der Mensch ist das intelligente Lebewesen, der Homo sapiens. Und deswegen glaube ich, dass erstmal die Frage ist, was heißt es eigentlich, dass wir denken, sozusagen? Das ist eine offene Frage, bei der ich auch glaube, dass wir die gar nicht einfach stillstellen können. Wir können jetzt nicht an einem Tag sagen, jetzt wissen wir, was Intelligenz ist. Das wäre eine Anmaßung aus meiner Perspektive, in der wir quasi Bescheid wissen wollen über das Wissen selbst. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt über KI sprechen, wir sehr aufpassen müssen. Erstens ist es ein Begriff, der kommt aus dem Marketing des Silicon Valley selbst. Die sprechen von Intelligenz und wir sollten da, glaube ich, sehr langsam sein und fragen, warum sprechen die eigentlich von Intelligenz? Ich sage im Buch, lass uns lieber erstmal von KI als keine Intelligenz verstehen, und das hat den Grund, dass das einfach ein sehr funktionaler Begriff von Intelligenz ist. Eine KI ist erstmal eine Rechenmaschine, die gut darin ist, Sachen zu sortieren. Da sprechen wir sicherlich gleich noch darüber. Aber es ist nicht das, was das Denken von Menschen ausmacht. Das Denken von Menschen, das versuche ich eben zu beschreiben, ist wesentlich darin ausgezeichnet, dass es zu sich selber in ein Verhältnis sich stellt und sich Fragen stellt, eben sich selbst in Frage stellt. Und der wichtige Punkt, Fehler macht, aber das weiß.
Bedeutet das also, dass es so eine Form von, auch wieder falscher Begriff, Überintelligenz gibt oder eine Form von intelligenter Dummheit, wo ich sozusagen diese Synthese, die du gerade beschrieben hast, ich sozusagen, intelligent ist das eine, aber dann auch Fragen zu stellen, Schwachpunkte wahrzunehmen und diese Schwachpunkte sozusagen durchdenken, durch die richtigen Fragen stellen, ja, irgendwie zu beantworten, bedeutet das, gibt es so eine Form oder vielleicht sogar einen Begriff für diese Form von intelligenter Dummheit oder dummer Intelligenz, also gibt es da einen Begriff, den du...
Mir gefällt das zu sagen, intelligente Dummheit, also weil es geht ja um die Frage, in welchem Verhältnis steht eigentlich Intelligenz und Dummheit, und ich glaube, wir haben uns angewöhnt zu denken, Intelligenz ist auf der einen Seite und Dummheit auf der anderen, und ich glaube, wenn wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, dann entdecken wir, dass wir ja selber immer auch im Intelligentsein dumm sind und dass es auch nicht nur schlecht ist. Eine dumme Frage kann eine weiterführende Frage sein. Eine Idee, bei der ich unsicher bin, kann einen neuen Weg weisen. Und ich glaube, dass wenn wir verstehen, dass das Denken immer intelligent und klug zugleich sein kann, dann gibt es genau das, was du sagst. Dann gibt es zwei Weisen, wie wir uns dazu verhalten können. Es gibt eine Intelligenz, die dumm werden kann. Und das ist aus meiner Perspektive die Intelligenz, die glaubt, sie wisse alles. Die an ihrer Perspektive festhält, die klug sein will, die beschränkt sich paradoxerweise selbst und wird dümmer. Die Intelligenz, die aber weiß, dass ihre eigene Perspektive beschränkt ist, die öffnet sich für die Wirklichkeit, die fragt nach, die experimentiert, die lässt sich helfen, die ist nett, neugierig, und das ist eine Intelligenz, die dann klüger wird, aber vielleicht eher im Kollektiv. Und das finde ich das Faszinierende, dass der Mensch eben ein kollektives Wesen ist, ein soziales Wesen ist.
Was sagst du denn zu Leuten, die du gerade auch schon kurz angesprochen hast, vielleicht auch Richtung Silicon Valley blickend, die Intelligenz wirklich nur als rein sozusagen deterministisches, logisches, naturwissenschaftliches Kriterium verstehen, mit bestimmten Scorings dafür arbeiten, von einem IQ-Test bis zu auch wieder in die künstliche Intelligenz geblickt, diese ganzen Benchmarks, ja, wo man irgendwie, ich weiß nicht, ob du von dem Humanity's Last Exam gehört hast, wo es wirklich darum geht, das menschliche Wissen, die menschliche Intelligenz abzubilden und zu messen. Was sagst du diesen Leuten und wie kriegst du sie vielleicht von deiner Argumentation überzeugt, dass es eben nicht das Ultimatum der Intelligenz ist oder zumindest nicht der intelligenten Dummheit, wenn man es nur so rational betrachtet?
Also ich glaube, dass da erstmal auch ein total eingeschränkter Begriff von Rationalität am Werk ist. Also wenn man guckt, was macht ein Intelligenztest, dann würde man sagen, der stellt doch immer eine Aufgabe, die ich lösen muss. In der Aufgabe kommt es zur Erkenntnis eines Problems und dieses Problem muss einer oder mehreren Lösungen zugeführt werden. Und da würde ich sofort sagen, was beobachten wir denn da? Wir beobachten doch nicht, wie jemand denkt, sondern wir beobachten, wie jemand denkt, wenn die Person eine Aufgabe bekommt. Ist was komplett anderes, weil wenn ich durch die Welt laufe, bekomme ich leider keine Aufgaben gestellt. Die Welt ist einfach total vielfältig, chaotisch und es ist up to me zu entscheiden, was ist denn überhaupt die Aufgabe, was ist denn überhaupt das Problem? Und es hat sich zum Beispiel in Studien gezeigt, dass bei komplexen Situationen, Simulationen von komplexen Situationen, die Menschen mit hohem IQ nicht besser abschneiden, zum Teil sogar schlechter abschneiden, als die, als andere Gruppen. Und man hat sich gefragt, was zeichnet andere Gruppen aus? Und hat gemerkt, die können gut mit Unsicherheit umgehen. Die sind in der Lage, selbstbewusst zu bleiben, zu sagen, hey, lass uns das nochmal anders beleuchten, das auch mal auszuhalten, Ambivalenz auszuhalten. Und das, glaube ich, gehört zur Rationalität, weil natürlich kann man funktional, ich kann Muster sortieren, ich kann eine geometrische Fläche berechnen, ich kann Texte in einer bestimmten Weise übersetzen, das sind alles formalisierbare Aufgaben, da ist die KI auch super gut. Paradebeispiel Schach. Schach ist ein überblickbares Szenario, kann die KI super, kann ich als Mensch nicht mehr mithalten. Aber wenn es darum geht, zu fragen, was passiert da gerade in der Welt, ist es extrem wichtig, die eigene Perspektive auch als ein Problem zu verstehen. Wir wissen etwas und gerade deswegen sehen wir nicht alles. Denn das allumfassende Wissen, das wäre ja gar keins. Dann hätte ich einfach so viele Daten, da wüsste ich gar nicht, was zu tun ist. Das heißt, wenn ich etwas weiß, weiß ich, was beschränkt ist. Und das zu wissen und dann zu sagen, hey, es gibt vielleicht eine andere Theorie von dir oder von dir und die könnte uns eine ganz andere Richtung weisen, ist extrem wichtig.
Ja, da könnten wir uns verlieren jetzt in der Diskussion. Ich würde grundsätzlich vielleicht nochmal auf die Intelligenz als auf die Dualität von Intelligenz und Dummheit zu sprechen kommen und dich fragen wollen, woher kommt das eigentlich, die Intelligenz als das Kapital, dem wir alle hinterherjagen und was ja nicht nur ein individueller Antrieb ist, sondern was sich ja gesellschaftlich gewissermaßen eingeschrieben ist. Und man kennt es selber ja auch, man sitzt in der Kneipe, wo man jetzt sagen kann, es ist auch noch schön, wenn man noch in der Kneipe sitzt, aber man fängt an, sich zu streiten, man hat Alkohol getrunken und wie diese rechthaberischen Diskussionen oder dieser Antrieb, das kennt man ja an sich selber, man muss sich selber zügeln, um nicht in diesen Diskurs einzusteigen. Das ist ja drin. Wo kommt das her?
Also weiß ich das nicht. Ja, und also ich finde es eine faszinierende Beobachtung, dass es so ist. Also dass eben gerade, wie du gerade gesagt hast, Alex, mit dem Silicon Valley, da ist ja eine ganz bestimmte Vorstellung am Werk, was es eigentlich heißt, erfolgreich zu sein. Das heißt, irgendwie Probleme zu lösen, sicher zu sein, sicherer zu werden, gewiss zu sein, dass man eine gute Lösung hat. Und das lernen wir ja in einer bestimmten Hinsicht schon in der Schule. Das ist mein Eindruck. Ich kann in der Schule schlecht auf eine Aufgabe sagen, bin ich unsicher, ich weiß es nicht, sondern ich werde eigentlich in einer bestimmten Hinsicht gedrillt, Antworten zu geben. Wir sind in einer Welt, die sehr stark Antworten favorisiert und sehr schlecht darin ist, Fragen, die offen sind, wirklich auszuhalten. Gleichzeitig weiß ich aber, dass uns das alle ja umtreibt. Also wir alle sind, es ist so paradox, habe ich das Gefühl. Also auf der einen Seite haben wir unglaubliches Wissen angesammelt, unglaubliche Kompetenz, KI, die operieren kann. Also sowas undenkbar vor wenigen Jahren. Und gleichzeitig, fühlen wir uns unsicher, sind so ein bisschen desorientiert. Ich glaube, man gewinnt immer den Eindruck, man kann überall etwas besser wissen heute. Und du hast danach gefragt, Thorsten, woher könnte das kommen? Ich versuche im Buch so ein bisschen dem nachzugehen und zu sagen, irgendwie haben wir uns angewöhnt, Intelligenz nur noch als Leistung die darin besteht, erfolgreich Probleme zu lösen. Oder letztlich, Denken ist erfolgreiches Handeln, das so zu verstehen. Das hat aus meiner Perspektive historische Wurzeln auch. Also namentlich eine bestimmte Tradition der Aufklärung hat halt gesagt, du bist ein einzelner Mensch, du hast ein Gehirn, du kannst denken, also nutze deine Urteilskraft. Und damit beginnt natürlich so eine bestimmte Idee auch der Überforderung, der Überfrachtung des Individuums, was jetzt immer Bescheid wissen soll. Es lernt dann auch im Beruf, ne? Ich bin erfolgreich, wenn ich Bescheid weiß. Es gibt so viele Dinge auch im Privaten, über die man Bescheid wissen kann, sollte. Das ist nicht schlecht, man kann viel lernen über die Welt, aber man sollte eben immer auch die andere Seite in den Blick nehmen können, dass es eben nicht nur darum geht, Probleme zu lösen, sondern auch Lösungen zu problematisieren. Und zu sagen, Mensch, vielleicht ist er an meiner Lösungsperspektive etwas irgendwie nicht richtig. Denken wir an Klimawandel. Ne? Also für mich Klimawandel, wie lösen wir den? Ah, keine Ahnung, super schwierige Frage. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wenn eine Ingenieurin, jemand aus der KI-Branche, eine Choreografin, ein Marxist, miteinander ins Gespräch kommen. Weil die werden das Bild ganz anders zusammenpuzzeln, als wenn ich das alleine mache. Und das ist so der, na, ihr merkt so dieser Grundsound zu sagen, wir haben uns irgendwie angewöhnt, zu sehr Bescheid wissen zu wollen. Das setzt uns unter Druck, wie du sagst, in der Kneipe. Na, also es kommt zur Konkurrenz, wer weiß es besser. Donald Trump versteht sich als Genie. Ist ja auch völlig absurd. Ne? Und gleichzeitig dieser Gegensatz zur klassischen Bildungselite, aber beide eint ja, dass sie klug sein wollen. Und deswegen dachte ich, lass uns das doch nochmal umdrehen. Wie wäre es, wenn wir uns wieder mehr zugestehen, dass wir auch doof und dumm, töricht, stotternd sein dürfen?
Aber beobachten lässt sich ja deshalb ja auch das Buch vermutlich, dass wir durch die KI an Urteilskraft verlieren, weil wir uns irgendwie immer direkt Antworten bekommen. Also du kannst ja eigentlich auf jede Frage, du stellst es rein und zack, ist es da. Ne? Und so haben wir jede Situation sofort erstmal gelöst und denken vielleicht gar nicht mehr weiter nach. Wie siehst du da die Entwicklung, beziehungsweise wie kann man dem, muss man dem nicht entgegenwirken und wenn ja, wie?
Ja, also die KI ist eine Beschleunigung natürlich der Verfügbarkeit von Informationen. Und auch selber finde ich in der Art der Large Language Models, wie wir sie so kennen, als Chatbots, ja in einer ganz bestimmten Weise auch so antwortversessen. Also da wird ja ständig die Figur des Ich weiß Bescheid, ich kann nochmal klug nachfragen präsentiert. Ist also geradezu ein Spiegel einer überklugen Kultur. Ich glaube, es ist wichtig, es gibt von Steve Jobs ein sehr, sehr schönes Bild zur Digitalisierung. Er hat damals zum Computer gesagt, Computer sind für mich Fahrräder für den Geist. Und er meinte damit, es ist ein Werkzeug. Ich nutze ein Fahrrad ja nicht für alles. Ne? Ich nutze ein Fahrrad, um mich zu bewegen draußen, aber ich kann mit dem Fahrrad keinen Text lesen, ich kann mit dem Fahrrad nicht kochen. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir lernen, mit der KI umzugehen. Aus meiner Perspektive ist die eine Form von Sprachrechner, die Texte neu zusammensetzt, uns damit inspirieren kann, aber auch totalen Bullshit in die Welt setzen kann. Und wir sollten mit der KI so umgehen wie mit jedem Text. Also ein Text ist für mich ein Ort, da kann ich schreiben, was ich will. Es kann wahr sein, es kann nicht wahr sein. Es ist an denjenigen, die den Text lesen, ein Urteil zu bilden, wie man damit umgehen soll. Und wenn wir KI so nutzen, wie wir auch Bücher nutzen, wie wir auch Filme nutzen, habe ich überhaupt kein Problem. Dann glaube ich, ist das ein Riesengewinn. Aber wir sollten nicht die KI als denkende Instanz verstehen, als eine Instanz, die selber weiß, was sie weiß. Das tut sie nicht. Und deswegen lieber keine Intelligenz, also als Begriff, als künstliche Intelligenz.
Mich würde nochmal konkret interessieren, wie du diese ganzen super wichtigen Punkte vermittelst. Also du arbeitest viel mit Unternehmen, Organisationen in verschiedenen weniger und mehr ausdehnbaren Formaten. Sind das so quasi Metaphern, die du anwendest? Sind das so sozusagen so Denkspiele? Du hast vorhin eine Szene, die du vielleicht manchmal auch aufbaust, angedeutet. Also wie kriegst du, ich stelle mir Unternehmen teilweise sehr versteift vor auf genau diesen Intelligenzanspruch, den wir jetzt besprochen haben. Wie brichst du da auf? Oder was merkst du vielleicht auch, funktioniert gut auf? Also was ist so ein gutes Werkzeug, um aufzubrechen?
Ich glaube, dass für mich immer total wichtig ist zu sagen, ich versuche wirklich Argumente so zu präsentieren, wie ich sie verstehe. Das heißt, ich versuche nicht zu sagen, es ist kompliziert, ich muss das jetzt übersetzen, sondern ich nehme sehr ernst, dass wir alle denken können und dass ein gutes Argument für alle verständlich ist. Manchmal liegt es an mir, der es schlecht erklärt, manchmal liegt es an den Zuhörerinnen, die noch nicht gut zugehört haben, und das ist ein Ping-Pong, bei dem man miteinander im Gespräch sein muss. Das finde ich das so das Erste, so eine Haltung zu haben, zu sagen, hey, wir sind hier gemeinsam. Es gibt hier niemanden, der klüger ist oder dümmer ist, sondern wir wollen gemeinsam denken. So, das versuche ich zumindest als Gastgeber erstmal mitzubringen, zu sagen, lass uns das als Denkraum öffnen. Und dann, ja, versuche ich spielerisch zu sein. Also die, keine Ahnung, auch zu zeigen, ne? Also wenn wir jetzt über sowas wie Wissen nachdenken, die Leute auch mal zu fragen, was wissen wir eigentlich ganz sicher? Also es ist relativ wenig, was ich ganz sicher weiß. Ne? Also zum Beispiel, wo wurde ich geboren? Das steht in meinem Pass. Meine Eltern sagen es mir, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Bern geboren wurde. Also was ist das für ein Wissen zum Beispiel? Und über solche kleine Schritte kommen wir dann langsam dahin zu merken, dass Wissen natürlich auch davon abhängt, dass wir Menschen vertrauen, dass wir eine Position beziehen, Verantwortung übernehmen.
Stichwort, du bist gerade zu den Organisationen und zur Wirtschaft gewechselt. Was müsste sich, beziehungsweise du sprichst ja auch von produktiver Unsicherheit und auch von Fehlern und einer anderen Form von Fehlerkultur im Zusammenhang mit einer Dummheit, mit einer intelligenten Dummheit, die Fehler zulässt. Jetzt beobachtet man in Unternehmen, dass man ja zwar viel sagt, Fehlerkultur ist, wir brauchen eine Fehlerkultur, aber eigentlich wird keine Fehlerkultur gelebt, weil natürlich immer, und das beklagen viele in Gesprächen, die wir so führen, dass wir ja doch immer sofort geblamed werden und Schuldige gesucht werden. Was für eine, wie könnte man da eine Form von, also eine Form von Dummheit, oder wie spielt Dummheit mit Fehlerkultur zusammen?
Es gibt so ein schönes Beispiel, was ich auch erzähle in Südafrika, in Johannesburg, ein Kunstlab, was von sich sagt, wir sind ein Safe Space for Stupidity. Das heißt, erstmal glaube ich, es braucht ein Safe Space. Ja, so ein Gefühl, dass ich wirklich da eben nicht, wie du sagst, fertig gemacht werde, wenn ich einen Fehler mache. Und ich glaube, das, was im Hintergrund liegt, ist so, dass wir uns so ein bisschen angewöhnt haben, unter Fehlerkultur nur eine ganz bestimmte Art von Fehlern zu schätzen. Es gibt so ein Buch von Amy Edmondson, The Right Kind of Wrong, wo sie sagt, es gibt Fehler, aus denen kann ich was lernen, und es gibt quasi dumme Fehler. Und das, glaube ich, ist ein Missverständnis, weil wenn wir sagen, es gibt gute Fehler, dann heißt es letztlich, ich kann daraus lernen, sie zu vermeiden. Und im Hintergrund ist dann so die Idee der Perfektionierung. Ja, letztlich, also ich sage dann zu den Kindern eigentlich eine doppelte Botschaft. Ich sage, Fehler sind cool, aber eigentlich wäre es noch besser, ihr würdet sie vermeiden.
Aus anderen Fehlern lernen.
Ja, genau. Ja, so genau. Es wird dann so, es ist ein bisschen ausgelagert, ne? Und quasi so eine doppelte Botschaft einfach. Und ich glaube, es ist total wichtig zu sagen, hey, Fehler sind zum Teil echt schlimm und die sind auch zum Teil wirklich blamabel. Und ich finde, man merkt es so ein bisschen an der Fehlerkultur. Bei manchen Fehlern sind wir sofort dabei, darüber zu sprechen, stehen dann auf Bühnen und sagen, ich bin gescheitert. Und dann gibt es so schlimme Fehler, peinliche Fehler. Und die werden verschwiegen, die werden auch nicht angesprochen oder noch schlimmer, man belustigt sich dann über die Leute. Und ich glaube, hey, es gehört zu uns, dass wir wirklich eben auch schlimme Fehler machen, aber das ist nicht schlimm, sondern das gehört eben zu uns, dass wir errare humanum ist, ne? Also Irren ist wirklich menschlich, und deswegen glaube ich, dass eine Fehlerkultur heißt, dass wir das zulassen können, dass wir auch wechselseitig uns zumuten, zu sagen, hey, ich fand das falsch, und das aber nicht als schlimm empfinden, sondern als eine Chance, als ein Interesse. Es gibt von Montaigne einen tollen Satz, wo er gesagt hat, wenn jemand zu mir sagt, ich bin ein Idiot, dann ist es für mich auch eine Umarmung, weil das heißt, der setzt sich mit mir auseinander. Und wenn ich so im Gespräch bin mit Leuten, wo haben wir wirklich was gelernt? Es waren doch Situationen als Kinder, wo wir was Blödes gemacht haben, was daneben uns benommen haben. Und wenn dann jemand sagt, hey Manu, ich finde, du hast dich daneben benommen, und wir dann merken, es stimmt, dann lernen wir meist was. Und das, glaube ich, brauchen wir einfach, dass wir da selbstbewusst sind und sagen, es ist ja nichts Schlimmes, sondern es gehört zu uns. Und es ist gar nicht eine Chance, uns zu optimieren, sondern einfach eine Chance, zu wachsen, letztlich auch lebendig zu sein. So.
Also praktisch, wenn ich zu intelligent agiere, so verliere ich die Fähigkeit, auch mich eigentlich zu entwickeln und Neues zu lernen.
Ich finde ja. Also wenn ich festklammere, es gibt so einen tollen Text von einem alten Philosophen, der sagt, die Intelligenz als eine, die ich selber habe, die ist immer beschränkt. Weil ich sehe halt diese Welt einfach nur aus meinem Guckloch. Und wenn ich dann klug sein will, dann neige ich dazu, an meinem Guckloch festzuhalten. Und was passiert? Ich beschränke eigentlich den Blick auf die Welt. Wenn ich merke, dass es einen Unterschied gibt zwischen meinem Guckloch und der Welt, dann werde ich zweifältig. Und wenn ich dann noch merke, dass es verschiedene Menschen gibt, dann entsteht die Vielfalt der Intelligenz. Und das fand ich extrem inspirierend. Und insofern, ja, ich finde, wenn man sich selber in einer bestimmten Hinsicht auch zu ernst nimmt oder zu sehr an seiner Theorie festhält, dann beschneidet man sich um das Denken.
Du hast jetzt zweimal Philosophen zitiert. Der Philosophie würde man ja von außen, glaube ich, auch erstmal sehr viel Klugheit attestieren. Greifst du bei der Dummheit schon auf eine Tradition zurück oder wie steht die Philosophie zur Dummheit?
Ja, es ist ein lustiges Verhältnis, was die Philosophie zur Dummheit hat, weil, also, ne, es ist so ein bisschen, jetzt für mein eigenes Erleben, man denkt bei der Philosophie entweder, oh, es ist ein extrem kompliziertes Gerede, es sind Leute, die entweder sehr klug sind oder meinen, dass sie sehr klug sind, die sich so präsentieren, und es ist oft abstrakt und abgehoben. Es gibt aber tatsächlich eine lange Tradition, die sich auch sehr lustig und ironisch mit sich selber auseinandergesetzt hat und gesagt, hey, dieses Gescheitsein ist ja immer auch eine Vorführung. Ne? Alle sind wir doch letztlich gleich, nämlich in der Hinsicht, dass wir eben auch Ängste haben, Unsicherheiten haben, Dinge missverstehen. Und dem versuche ich nachzugehen im Buch, indem ich einfach so ein bisschen zeige, hey, auch die größten Stars der Philosophie, Immanuel Kant, großer Hypochonder, Schopenhauer, total Probleme, sein Jähzorn in den Griff zu bekommen. Oder Adorno, das für mich schönste eigentlich Beispiel, der in einer stillen Minute im Seminar gesagt hat, du, ich verstehe auch nicht immer alles. Und dieses eben zu sehen, dass die Philosophie eigentlich nicht anfängt mit dem Bescheidwissen, sondern mit der Fähigkeit, gemeinsam Text zu lesen, zu sagen, ich habe ihn noch nicht verstanden, wie hast du ihn verstanden? Das, finde ich, ist die Idee, an der ich mich gerne in der Philosophie orientiere. Und das darf dann auch, ne, da darf man auch lachen über die Philosophen. Das finde ich wie Erasmus, ne, der schreibt ellenlang darüber, wie blamabel Philosophen sich verhalten. Und das finde ich wichtig, ne, das in Erinnerung zu rufen.
Wir haben den Podcast, der hier den Monopol-Podcast Fantasiemuskel, Kunst, Wirtschaft, gesellschaftliche Transformation. Wenn wir den Fokus oder den Blick Richtung Kunst lenken und an die Kunst denken, ist die Kunst eine Disziplin oder gibt es künstlerische Praktiken, die uns helfen können, mehr Dummheit zu wagen?
Für mich ist die Kunst wirklich eines der entscheidenden Werkzeuge, so um diese Überklugheit zu korrigieren, wenn man so will. Weil ich finde, wenn ich das zu beschreiben versuche, dann ist die Kunst ein Ort, an dem ich reingehe, ohne zu wissen, was da passieren wird. Also ich begebe mich eigentlich in ein Nichtwissen rein, freiwillig, in einen Ort, in dem ich auch nicht alles unter Kontrolle habe. Weil wenn das so wäre, ne, wenn ich jetzt schon vorher wüsste, worum es geht alles kontrollieren würde, dann wird es nicht interessant. Kunst wird dann interessant, wenn ich es als eine Einladung begreife, mich in einen Zusammenhang zu begeben, der anders ist, der mich auch ein bisschen verändert. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Fähigkeit, so ins Spiel zu kommen in der Kunst und zu merken, ah, da werden Dinge komplett verändert. Ich bin aber derselbe und doch ein bisschen anders geworden durch das Kunstwerk. Ich sehe jetzt Dinge, die habe ich vorher nicht gesehen. Und jetzt kann ich mich wieder mit der Realität da draußen auseinandersetzen. Und vielleicht entsteht dann neue Reibung. Und durch diese Reibung entsteht, finde ich, eben eine neue Perspektive, die ich auch brauchen kann. Nicht immer. Es gibt Kunstwerke, die sagen mir nichts. Andere Kunstwerke können mich für ein ganzes Leben verändern.
Hast du ein Beispiel von einem Kunstwerk, das dich verändert hat?
Für mich war es immer wieder das Theater. Also ich habe ganz früh eine wirklich extrem tolle Inszenierung der Wahlverwandtschaften von Goethe gesehen. Ich bin in Bern aufgewachsen. Damals war das Stadttheater total für mich langweilig. Und ich dachte, klassische Stoffe, die kann man nicht lebendig machen, war immer im Kino sehr gerne. Und dann habe ich in Basel von Stefan Bachmann und Lars-Ole Walburg diese Inszenierung damals gesehen, die war so lebendig und hat mir gezeigt, wie modern dieser Text ist, in dem es um Liebe geht, aber auch um die Frage, was Liebe überhaupt ist, was es heißt, eine Beziehung zu führen und so. Genau, und das hat mich sehr geprägt. Also ich bin dann, glaube ich, mitunter auch deswegen erstmal Hospitant geworden bei dem Theater.
Fragen Richtung Ende des Podcasts immer nach dem Fantasiemuskel, aber ich glaube, vielleicht bevor wir den besprechen, würde mich der Dummheitsmuskel interessieren. Sprich, wie können wir im Alltag, wir Menschen, auch vielleicht als Hinweis für die ZuhörerInnen, wie können wir denn mit dieser Dummheit, Naivität, sich Selbstbewusstsein, dass man eben nicht alles weiß, wie können wir das trainieren? Kann man das trainieren? Ergibt es sozusagen so einen Muskel? Und wie würdest du den Muskel benennen?
Ja, sehr schön. Ich glaube, ob man das trainieren kann, das weiß ich nicht. Also, weil es besteht ja genau darin, so eine Offenheit hinzubekommen. Ich würde ungern jetzt am Ende die Dummheit wieder optimieren oder zu sagen, sei clever, werde dumm. Das wäre jetzt nicht der Sinn dieser Geschichte. Aber ich finde, also ich versuche das auch in dem Buch. Ich habe, wenn man so jemanden wie Forrest Gump oder auch Ted Lasso, moderner Wiedergänger von ihm, anschaut, dann merkt man, hey, die sind nicht dumm, sondern die sind sehr, sehr nett und sehr, sehr neugierig. Und die lassen es zu, dass andere Menschen ihnen einen Impuls geben. Und das finde ich die allererste und wichtigste Geschichte, wirklich hinzustehen, zu sagen, ich habe eine Idee, es ist vielleicht nicht die beste Idee, ich brauche Hilfe. Es gibt eine schöne Idee von einer Journalistin, die ich mal gelesen habe, die heißt Meinungsfasten. Also nicht nur mit dem Essen zu fasten, sondern zu sagen, es gibt so viel Wissen da draußen, vielleicht halte ich mich mal einfach zurück und gucke, was die anderen sagen. Und ich glaube, über solche Dinge, sich das einfach in Erinnerung zu rufen, zu sagen, ich muss gar nicht der Klügste sein, weil möglicherweise bin ich dann der Dümmste, sondern ich darf einfach hier mit anderen gemeinsam denken, ins Nachdenken kommen. Das fände ich wichtig und das weiß ich aber auch, das kann man nicht alleine machen. Das ist auch eine gemeinsame Aufgabe, also zu sagen, hey, wir nehmen das ernst und wir versuchen gemeinsam daran zu arbeiten, dass man bei uns dümmer sein kann, damit man klüger wird.
Wäre vielleicht auch was für die demokratische Öffentlichkeit.
Ich würde mir das in einer bestimmten Hinsicht wünschen, wenn es heißt, dass zum Beispiel Politiker auch mal sagen, das ist eine vorläufige Position. Ich bin unsicher. Und ich glaube, dieses grassierende Bescheidwissen und Besserwissen ist ein Teil, der zur Politikverdrossenheit unserer Zeit leider beiträgt. Ich würde, glaube ich, wenn das demokratische Gespräch wieder ein Gespräch wäre, wo man merkt, dass Menschen wirklich zusammen denken, dann glaube ich, dass das auf jeden Fall viele Leute wieder auch motivieren könnte, zu verstehen, dass die Politik zum Leben gehört. Es ist nämlich die Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Und das ist eine offene Frage, bei der man nicht Bescheid wissen kann im Voraus.
Auf keinen Fall. Ich habe mir eine Frage notiert, die an der Grundfeste unseres Podcasts heranreicht, die ich so auch noch nicht gestellt habe, aber es fiel mir auf, als ich über das Wissen, Nichtwissen und Dummheit nachdachte. Was ist die Fantasie? Entsteht die Fantasie aus Wissen oder ist es sozusagen wirklich der Moment, in dem uns Wissen nicht mehr weiterhilft?
Oh, das finde ich eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass die Fantasie ja auf jeden Fall ein Ort ist, in dem wir die Kontrolle der Überklugheit hinten anstellen. Also Dinge uns vorstellen, von denen wir wissen, dass sie eben nicht naturwissenschaftlich möglich sind oder wahr sind. Uns Dinge vorstellen, von denen wir vielleicht auch denken, dass sie so nicht gesellschaftlich möglich sind oder was auch immer. Gleichzeitig finde ich, dass die Fantasie natürlich auch etwas ist, was sehr stark im eigenen Kopf stattfindet. Und es gibt, das habe ich dir, Thorsten, auch schon mal in einem Vorgespräch erzählt, es gibt eine sehr schöne Stelle in einem Stück von René Polesch, dem Theatermacher, wo er sagt, wo es um Vorstellungskraft geht, und er sagt, hey, wir können uns ja alles vorstellen, wie die Schauspieler hier den Wind spielen und wie sie das Wetter spielen. Also alles ist möglich, aber eine Sache können wir uns nicht vorstellen, dass dieses Stück von Frauen gespielt wird. Und das finde ich extrem, extrem clever, das so zu sagen, weil das uns zeigt, dass eben die Vorstellungskraft selber natürlich immer auch wieder eine beschränkte ist. Und die können wir nur öffnen, indem wir andere Vorstellungskräfte hören, uns mit ihnen auseinandersetzen. Und deswegen bin ich für den Plural. Also ich würde sagen, Fantasien sind das Beste, was wir haben. Aber sie sind eben das, was entsteht, wenn viele Köpfe zusammenkommen.
Lieber Manuel, das war ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch. Wir haben viel gelernt zwischen den Intelligenzen und den Dummheiten des Kollektivs. Ich danke dir vielmals.
Vielen herzlichen Dank an euch beide auch.
Ja, ich bedanke mich auch. Nicht ohne zu schließen mit dem Hinweis, wer mehr erfahren möchte, möge dein Buch, weil es gerade aktuell ist, Die Zukunft der Intelligenz, erschienen im Reklam Verlag, bestellen und lesen.
Das würde mich sehr freuen.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Einschalten.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.